Also eine Frage, die ich immer als erste häufig bekomme, ist, kämpfen die Roboter? Und die Antwort ist nein. Also bei uns zumindest nicht.
Ihr hört Mint Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der Mint-Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Mintblowing, dem Podcast. Mein Name ist Arne Klauke, ich bin ungefähr seit 7 Jahren in der Mintbildung tätig und heute habe ich einen ganz besonderen und spannenden Gast bei mir zu Besuch, und zwar Markus Fleige vom Technik Begeistert e.V., der Verein, der auch die World Robot Olympiad Deutschland organisiert. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
Schön. Die Startfrage wie immer, was kann die Welt noch retten und warum ist es Mint?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo Mint einfach gebraucht wird und wo in den Innovationen auch Mint gebraucht wird. Da kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen. Und ich glaube, alles, was Richtung Energie geht, muss die Welt retten, denn da haben wir große Probleme.
Total spannend und auf jeden Fall wichtig. Und ihr arbeitet da ja auch vor allem ganz an der Basis sozusagen mit den Kids.
Genau.
Und da wollen wir uns einmal die 3 Fakten angucken, die es über den Technik Begeistert e.V. zu erfahren gibt.
3 Fakten über den Technik Begeistert e.V. Fakt 1. Der Verein Technik Begeistert wurde 2011 von jungen Erwachsenen gegründet mit dem Ziel, die eigene Begeisterung für Roboter an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Fakt 2. Hauptaufgabe des Vereins ist die Organisation der World Robot Olympiad in Deutschland. An der WRO nehmen Teams aus über 90 Ländern und von 6 Kontinenten teil. Fakt 3. Außerdem unterstützt der Verein Schulen beim Aufbau von Roboter-AGs und entwickelt eigene Lernmaterialien und Workshops.
Ja, super spannend. Vielleicht zur Basis zurück. Technik Begeistert e.V., woher kommt das? Warum habt ihr euch gegründet sozusagen?
Ja, das ist jetzt schon einige Jahre her. Im Jahr 2011 haben wir uns gegründet mit 9 Personen, die alle auf der gleichen Schule waren. Und wir alle haben in unserer Schulzeit an Roboterwettbewerben teilgenommen und waren davon so begeistert, dass wir gesagt haben, wir gründen einen Verein, weil wir unsere Begeisterung an andere Kinder und Jugendliche weitergeben wollen. Wie genau, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geplant. Und wir haben erstmal den Verein gegründet, damit man eben Veranstaltungen und andere Sachen organisieren kann. Und das war der Grund, warum wir uns gegründet haben. Ja.
Mhm. Und vielleicht muss man das so ein bisschen einsortieren. Ja. Was ist denn überhaupt ein Wettbewerb, ein Roboterwettbewerb? Wie läuft das ab? Also woher kommt dieses Format überhaupt?
Ja, da gibt es ja verschiedene Wettbewerbe insgesamt, die es im Angebot gibt. Und ich denke, das Spannende dabei ist immer, dass man mit einer Sache, dem Roboter, über mehrere Wochen sich auf einen Wettbewerb vorbereiten kann, den baut, den programmiert und dabei einfach so viele verschiedene Sachen lernt. Und das hat uns damals so viel Spaß gemacht, dass es eben für viele von uns ein neues Hobby war, weil man eben einige Zeit da reinsteckt. Auch, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich viel, wenn man das mit anderen AGs in der Schule vielleicht vergleicht. Und das einfach wahnsinnig Spaß macht, dann zu einem Wettbewerb zu fahren, sich mit anderen zu messen. Also das ist natürlich Aufregung, auch Enttäuschung, aber auch viel Freude dabei, wenn man dann gewinnt und vielleicht bis zu einer Weltmeisterschaft es schafft. Und ja, da kann man einfach ganz viel von mitnehmen dann.
Wie weit seid ihr damals gekommen?
Wir waren 3-mal bei einer Weltmeisterschaft mit unserem Schulteam und haben davon auch 2-mal gewonnen.
Nicht schlecht. Ja. Und das ist natürlich was dann auch durchaus prägt.
Auf jeden Fall. Also die Eindrücke in anderen Ländern zu sein, und das war dann ja auch zu der Schulzeit auch nochmal was völlig Skurriles eigentlich, wir waren unter anderem in den USA und in Taiwan, also auch in Ländern, wo man jetzt vielleicht nicht sofort hinreist als Jugendlicher, und das war ja eine tolle Erfahrung.
Ja, spannend. Und vielleicht Roboterwettbewerb muss man ja irgendwie auch mal verstehen, was ist denn ein Wettbewerb? Jeder kennt vielleicht die Europameisterschaft im Fußball oder sowas, aber wie ist denn das organisiert? Also was sind so typische Schritte in so einem Wettbewerb? Also
du meinst, was die Jugendlichen machen müssen dann? Ja. Okay. Ja, also eine Frage, die ich immer als erste häufig bekomme, ist, kämpfen die Roboter? Und die Antwort ist nein. Also bei uns zumindest nicht. In dem Sinne.
Kein Sumo-Ringer.
Nein, es ist, gibt es Sumo vielleicht schon noch, aber manche denken ja auch, die kämpfen so lange, bis der andere Gegner kaputt ist oder so. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen, denn wir wollen ja Programmieren vermitteln, Informatikkompetenzen vermitteln, und da ist es eher die spielerische Art und Weise. Okay. Ja. Also bei der World Robot Olympiad gibt es verschiedene Disziplinen, wie man das von der Sportolympiade auch kennt. Und je nachdem, wofür man sich vielleicht interessiert, kann man verschiedene Dinge tun, wie zum Beispiel einen kleinen Roboter bauen, der über einen Parcours fährt und dort bestimmte Sachen von A nach B transportiert, Farben erkennt. Damit kann man dann Sensorik schulen, indem man mit einem Farbsensor Linien oder Objekte erkennt. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe. Eine andere Aufgabe, wir haben tatsächlich eine Sportart auch bei der World Robot Olympiad, das ist Robosport. Da wird aktuell Doppeltennis gespielt, vor ein paar Jahren schon mal Fußball. Auch, und Eine noch weitere Kategorie ist die Konstruktion eines Roboter-Prototypen zu einer Idee, zu einem Oberthema.
Da hat zum Beispiel bei diesem Ingenieursschwerpunkt.
Genau, ein Ingenieursschwerpunkt. Und sehr gutes Beispiel, da hat letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Panama ein deutsches Team die Goldmedaille gewonnen mit einer Idee eines Unterwasserroboters, wo sie nämlich einen Roboter entwickelt haben, der Unterwasserschiffe säubern kann. Und das ist dann eine Kategorie, da geht es auch wirklich weiter, auch technisch gesehen. Die haben ihren Roboter mit 3D-Druckelementen, mit anderen Platinen gebaut und sprechen jetzt tatsächlich auch mit Unternehmen, wie sie das vielleicht mal umsetzen können in die Realität. Also soweit kann es dann auch gehen, in Einzelfällen zumindest.
Ja, super spannend. Ja. Vielleicht zurück zu euch, zu Technik Begeistert e.V. von 2, 3 jungen Männern, die Lust haben, mehr mit Roboterwettbewerben zu machen. Seid ihr ja doch dann etwas gewachsen. Wie ist das denn passiert? Also wie habt ihr ein Netzwerk aufgebaut? Was waren so die ersten Schritte?
Ja, es hat sich relativ kurz nach der Vereinsgründung ergeben, dass wir die Organisation der World Robot Olympiad übernehmen. War gar nicht bei der Gründung direkt gedacht, aber haben wir dann ab 2012 direkt auch gemacht.
Für Deutschland. Dann.
Für Deutschland, genau. Ja. Und das hat recht klein gestartet mit 2 Veranstaltungen. Und dieses Jahr haben wir also um die 50. Und ja, irgendwie haben wir ein paar bestehende Kontakte, die wir hatten, über unsere Sachen direkt genutzt. Und das Tolle war, wir waren von Anfang an in unserem Verein immer auch ein Team mit vielen jungen Leuten damals. Heute ist das sehr breit gemischt, die ihre Skills eingesetzt haben. Und wir haben halt zum Beispiel bei uns alles selbst programmiert, was die IT angeht. Und wenn man sowas machen kann, kann man das natürlich optimal auf die eigenen Prozesse anpassen, womit man auch gut wachsen kann. Und ein wichtiger Teil auch immer noch bis heute ist Engagement und Ehrenamt. Also wir haben zwar ein bisschen Personal, weil das einfach mittlerweile sehr groß geworden ist, aber ganz viel Arbeit, auch im Täglichen, wird von Engagierten gemacht. Und das ist was, was uns bis heute auszeichnet und wo man auch viel damit schaffen kann.
Ja, absolut. Wie kommen die Leute zu euch bei diesen Wettbewerben? Also wie kommen die dazu zu sagen, ich bin jetzt Lehrkraft, ich bin Verein in einer anderen Region und ich möchte mit den Kids irgendwie mehr machen als nur den Roboter bauen, sondern ich will damit irgendwie auch ein Ziel verfolgen?
Genau, also wir arbeiten in Deutschland mit regionalen Partnerinnen und Partnern zusammen, ganz unterschiedlicher Couleur. Das können in den verschiedenen Regionen Schulen, Hochschulen, Schülerforschungszentren, auch Unternehmen sein, die in ihrer Region sagen, wir machen da MINT, also eigentlich die lokalen MINT-Netzwerke, mit denen wir dann arbeiten. Und über die versuchen wir dann die Schulen oder auch private Gruppen, bei uns muss man jetzt kein Schulteam sein, um mitzumachen, zu erreichen. Also wir schaffen eigentlich Angebote in verschiedenen Regionen und dann machen wir Werbung dafür, dass sich da in den Regionen Leute dann zu den Veranstaltungen anmelden.
Ja, schön. Ja. Und wie finanziert ihr euch?
Ja, das ist natürlich im gemeinnützigen Bereich immer so eine Frage bei uns, dass eigentlich ein Fundraising-Mix aus Unternehmen, die uns als Sponsoren unterstützen, Stiftungen, die konkrete Aktivitäten fördern und auch Anmeldegebühren zu dem Wettbewerb, die wir nehmen müssen, weil wir uns sonst auch nicht finanzieren können komplett. Ja. Und so ist es eigentlich ein Mix aus verschiedenen Aspekten.
Ja. Und vor 2 Jahren war es, glaube ich, ist euch ja, ich sag's mal, ein großer Sieg gelungen, dass ihr die World Robot Olympiad Weltmeisterschaft, sagt man, World Games?
Ja, Weltfinale oder wie auch immer, genau.
Konntet ihr nach Deutschland holen, nach Dortmund und veranstalten. Das war schon eine große Herausforderung für euch, oder?
Das war eine große Herausforderung, aber auch irgendwie eine große Sache, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ursprünglich geplant war das ja sogar 2021, sozusagen mitten in der Pandemie. Ja. Aber weil dann die Pandemie war, haben wir das dann um ein Jahr verschoben. Auch das war wunderschön zu machen, dass man mal so ein großes Event verschiebt. Aber wir waren auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir es am Ende durchführen konnten mit Leuten aus über 70 Ländern, die am Ende da waren. Und auch das fast komplett ehrenamtlich organisiert, weil ganz viele Menschen sich an verschiedenen Stellen organisiert haben und konkrete Bestandteile des ganzen Events mitgetragen haben.
Ja, wie muss man sich so eine World Games dann vorstellen? Also was passiert da? Wer tritt gegeneinander an?
Ja, also da, wie gesagt, waren Leute aus 70 Ländern da und die kommen dann alle mit den Teams, die dann jeweils in den Ländern gewonnen haben und treten dann eigentlich recht ähnlich zu den Wettbewerben, wie das auch in Deutschland funktioniert, an, lassen ihre Roboter über den Parcours fahren, machen eine Präsentation zu ihren Roboter-Projektideen. Und das wird dann nochmal international bewertet. Es gibt so ein paar Besonderheiten, wie nochmal so eine besondere Second Date Challenge heißt das zum Beispiel, wo dann nochmal etwas Kreativität an den Tagen überprüft wird. Und ja, wir haben dann die Veranstaltung auch aufgewertet mit einem Rahmenprogramm, dass mehr Gäste aus Deutschland dahin kommen und also aus dem MINT-Bereich insgesamt. Und weil wir das einfach zu einer größeren Veranstaltung machen wollten. Ja. Und aber das entscheidet dann noch jedes Gastgeberland selbst, wie man das Event irgendwie für sich nutzen oder wenn man es machen möchte.
Wie alt sind die Kinder, die für gewöhnlich teilnehmen?
Von 8 bis 19, also sehr breite Spanne von Grundschulen, die dann auch tatsächlich mitmachen, bis zu denen, die gerade Abi machen oder sogar gerade anfangen zu studieren.
Ja. Wie ist, ich meine, dass du dafür brennst, ist, glaube ich, logisch, sonst würdet ihr es nicht so verfolgen, aber was ist denn aus deiner Sicht die Bedeutung, so wenn man auf die MINT-Bildung allgemein guckt, vor allem die außerschulische MINT-Bildung, von solchen Wettbewerben für die Bildungsszene?
Sie geben einfach einen wahnsinnigen Motivation, Anreiz. Also es gibt ja wahnsinnig viele Projekte, die auch, ich sag mal, Coding, Informatik versuchen zu vermitteln und die auch alle irgendwie ja sinnvoll sind, weil es ja auch darum geht, zum Beispiel an einem ersten Nachmittagsworkshop mal überhaupt in Coding einzusteigen. Aber die, die bei uns halt mitmachen, die machen das über Wochen und Stunden. Und also wir hatten mal eine wissenschaftliche Evaluation, wo wir gemerkt haben, alleine bis zu einer Teilnahme bei einem Regionalwettbewerb bauen und programmieren die im Durchschnitt 65 Stunden Roboter.
Okay.
Und wenn man danach zum Deutschland-Weltfinale kommt, natürlich entsprechend mehr. Und das ist ja ein ganz anderes Involvement in das Thema. Und ich glaube, da kann man so viel von mitnehmen. Und auch dadurch, dass Robotik an sich sehr vielfältig ist, weil du ja das Programmieren hast, das Bauen hast. Ich sage dann immer, am Ende interessiert sich jemand, der mitgemacht hat für Elektrotechnik, für Maschinenbau, für Informatik. Ja. Also so viele verschiedene MINT-Disziplinen, die darüber eigentlich abgedeckt werden. Deswegen ist jetzt ein Wettbewerb wie bei uns, aber auch andere Wettbewerbe. Ich finde einfach diesen motivierenden Charakter. Du musst was für eine gewisse Zeit machen und das dann präsentieren und auch das Lernen mit Erfolg oder Misserfolg umzugehen. Denn auch Umgang mit Misserfolg ist wichtig, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, die dabei sind. Genau, das finde ich am wichtigsten.
Du hast es aber gerade angedeutet, Zukunftskompetenzen. Glaubst du oder hast du das Gefühl, und wenn ja, welche Kompetenzen neben den Hard Facts, neben dem ich code, ich muss mich reinhängen, ich muss verlieren lernen, was für Kompetenzen vermittelt ihr noch mit den Wettbewerben?
Ja, Teamwork ist sehr offensichtlich, weil das eben ein Teamwettbewerb ist, also Rollenverteilung und diese Themen, auch Problemlösefähigkeiten, weil es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt mit dem Wettbewerb eine Bauanleitung für den Roboter mitgegeben wird, sondern es gibt eine Aufgabenstellung und dann heißt es, bau das, wie du meinst, deinen Roboter. Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen und auch auf einen Termin hinarbeiten, was ja manchmal zum Ende auch ein bisschen stressig wird und dann beim Wettbewerb auch präsentieren. Also das, obwohl manchmal die Kinder ja nur in Anführungszeichen an einem Parcours stehen und ihren Roboter da starten. Mhm. Also die stellen ihn auf den Tisch und drücken einen Knopf und dann startet der. Ist das schon mit Aufregung ja verbunden, obwohl eigentlich jetzt gar keine Erwachsenen direkt da stehen und dann direkt eine Note dafür geben oder sowas. Deswegen, also ich glaube, diese irgendwo hinzugehen, was darzustellen, was auch nicht direkt der normale Unterrichtskontext ist, das ist, glaube ich, schon was viele ja für positiv für sich mitnehmen in der eigenen Entwicklung.
Ja, es ist natürlich so, dass Wettbewerbe auch oft diesen Ruf haben, dass da eher die Spitzen Zielgruppen gefördert werden, also die sowieso viel Bildung abbekommen, die sowieso die Ressourcen zur Verfügung haben. Wie siehst du das denn? Hat ein Wettbewerb oder auch so einer wie die World Robot Olympiad auch Auswirkungen auf Gruppen, die vielleicht schwerer zu erreichen sind für MINT-Bildung?
Ich glaube, das liegt weniger an den Kindern, weil ich glaube, Kinder wollen aus allen Bereichen mitmachen, ob das jetzt alle Schulformen sind oder auch die Bildungsschichten. Das Problem ist, glaube ich, eher in der Frage, haben wir genug Lehrkräfte, die das jetzt in Schulen betreuen können oder Eltern, die sich auch trauen, ich melde mein Kind bei so einem Wettbewerb an. Und dann ist es ja auch eine finanzielle Frage, weil ich brauche einen Roboter, ich brauche so eine Ausstattung. Die können wir jetzt auch nicht für alle bereitstellen. Das heißt, eigentlich ist das die erste Frage, um überhaupt dann die Frage zu stellen, wie erreichen wir die Kinder? Also wir versuchen manchmal in einigen Regionen mit Stiftungen zusammenzuarbeiten und dann ein bisschen gezielter nochmal neue Schulen dann zu fördern. Aber das ist auch nicht immer einfach und ist halt auch immer nur so temporär. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass viel mehr mitmachen könnten. Also an den Aufgabenstellungen des Wettbewerbs liegt es dann weniger. Die kann man auch vereinfachen. Eher die Frage, wie schaffen wir es, dass wir quasi mehr Ressourcen zur Verfügung haben für das Thema.
Das heißt aber auch, wenn man jetzt MINT-Akteur, MINT-Akteurin ist, die vielleicht genau diese Zielgruppe fördern will, könnte man auch auf euch zukommen und gucken, kann man über eine Kooperation gewissen Zielgruppen oder auch Gruppen oder Regionen Material zur Verfügung stellen, Lernmaterial zur Verfügung stellen, dass man denen ein bisschen das, was eigentlich gerade gesellschaftlich unfair verteilt ist, sozusagen abnimmt.
Auf jeden Fall. Also wir haben auch rund um die World Robot Olympiad an sich, also rund um die internationalen Aufgaben, ein Starterprogramm entwickelt, was speziell für Einsteiger und Einsteiger in Deutschland ist. Das ist eine ganz einfache Parcours-Challenge. Und das könnte man in verschiedenen Kontexten nutzen, abwandeln und das wäre kein Problem. Oder auch anders kreativ werden und Wettbewerbe sich zu überlegen. Also da sind wir absolut offen für. Ja.
Schön. Sehr, sehr wichtig und gut. Dann schauen wir einmal in die Kategorie Out of the Box.
Out of the box.
Wie ist es bei dir? MINT-Bonbons, ja oder nein?
Nein.
Nein. Hast du einen Lieblings-MINT-Buchstaben?
Ja, I, Informatik.
Du hast auch was studiert?
Wirtschaftsinformatik.
Okay, ja. Bietet sich dann an. Sehr gut. Bei den MINT-Medien, hast du irgendwie eine Empfehlung für ein Buch, ein Paper, eine Website, die man unbedingt besuchen muss?
Ja, ich habe eine Empfehlung für einen Podcast und vielleicht auch Buch.
Aber unseren natürlich, meinst du jetzt?
Ja, also hier hören ja sowieso schon alle zu, was soll ich sagen? Nee, aber ich finde den Podcast der Agentur für Sprunginnovation total spannend. Ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht nicht das typische MINT-Medium, aber die Agentur für Sprunginnovation fördert ja Innovationen und neue Ideen. Und wenn ich das so gehört habe, die letzten Monate, sind das eigentlich immer Startup-Ideen, die immer was mit MINT zu tun haben. Und deswegen fände ich das total spannend, da mal reinzuhören.
Ja, ist ja super wichtig. Also gerade bei den innovativen Themen ist eigentlich MINT ja immer dabei. Ganz selten, dass es nicht in irgendeiner Facette dabei ist. Auf jeden Fall zu empfehlen, habe ich auch schon reingehört. Lohnt sich. Und du hattest gerade noch ein Buch erwähnt von Sprunginnovation. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Agentur für Sprunginnovation hat mehr, um sich selbst zu erklären, ein Buch veröffentlicht, wo man, glaube ich, gut nachlesen kann, was ist eigentlich eine Sprunginnovation, weil das ist ja jetzt nicht einfach das neueste iPhone, wo ich sagen würde, da ist einfach ein neues Modell gekommen, sondern es geht ja wirklich um pure Innovation. Und wer das mal nachlesen möchte, kann sich das Buch ja mal anschauen.
Genau, zurück zu dir. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du wurdest durch einen Roboterwettbewerb selbst für MINT begeistert?
Das ist
oder
richtig.
Warst du vorher schon für MINT begeistert?
Nee, ich war, also ja und nein. Also ich hatte, glaube ich, schon Informatikwahlkurs in der Schule, also so generelles Interesse, würde ich sagen. Aber der Roboterwettbewerb hat mich da schon sehr gepackt und für mich auch einfach ein neues Hobby ermöglicht.
Woher kommst du nochmal?
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
Wo genau?
In der Nähe von Dortmund.
Okay, in der Nähe von Dortmund. Das heißt, die regionale Schule hat dann irgendwie am Wettbewerb teilgenommen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es war sogar der allererste Roboterwettbewerb von der Landesinitiative ZTI in NRW, wo wir vor 18 Jahren mitgemacht haben. Und da hat sich unsere Schule beworben, weil es damals auch noch eine Roboterkiste dafür gab, wieder das Thema Ausstattung. Ich weiß nicht, ob unsere Schule das ohne die Roboterkiste gemacht hätte. Dann.
Am braunen Start.
Am braunen Start, genau. Und so konnten wir anfangen damit, teilzunehmen.
Und dann habt ihr an einem regionalen Wettbewerb teilgenommen und dann, genau, ist es immer weitergegangen.
Regionaler Wettbewerb, dann haben wir auch noch an der First Lego League teilgenommen, die Jahre danach und immer auch wieder an dem ZTI-Wettbewerb. Ich habe schon, weil ich dann schon verhältnismäßig alt war und nicht mehr so lange an dem Wettbewerb selbst teilnehmen konnte, dann neue Roboter-AGs gegründet in der Schule. Und die
als
dann,
Mentor dann oder
als
Coach?
Als Coach, genau. Ja. Und war dann einige Jahre als Coach dabei und habe das mit weiter aufgebaut und habe eigentlich über die Jahre irgendwie alle Rollen jetzt durchgemacht, vom Teilnehmer, Coach, Helfer, Schiedsrichter bis selber Wettbewerbsorganisator und auch Aufgaben entwickeln für Wettbewerbe.
Das ist ja letztlich wie bei jedem anderen Sport auch, würde ich sagen.
Ja.
Ohne das ehrenamtliche Engagement geht da gar nichts.
Genau,
ja, spannend. Und dann hast du studiert?
Ja,
genau. Und währenddessen weitergemacht?
Ja, Wirtschaftsinformatik studiert und währenddessen eigentlich den Verein gegründet und das alles weiter mit aufgebaut. Und das hat, 5, 6 Jahre haben wir das komplett ehrenamtlich gemacht. Und dann irgendwann ist das auch in so einen Beruf auch übergegangen, weil es einfach so viel Aufwand ist, das zu organisieren.
Das heißt, heute ist das Studium abgeschlossen und du machst es hauptberuflich.
Ja, mein Studium ist abgeschlossen schon länger und ich arbeite zur Hälfte meiner Zeit bei unserem Verein und organisiere eben die World Robot Olympiad in Deutschland und zur anderen Hälfte bin ich bei dem Weltverband der WHO angestellt und blicke da auch sozusagen auch auf die anderen Länder, die diesen Wettbewerb machen dürfen.
Wie muss man sich dann so deinen Arbeitsalltag vorstellen, wenn du auch so gesplittet bist?
Ja, total durcheinander manchmal und das ist, ich arbeite manche Tage nur aus der deutschen Perspektive, manche Tage für die internationalen Projekte, also viel Termine, viel Online-Konferenzen, viel koordinieren insgesamt. Also IT, Informatik ist jetzt nicht so viel in meinem Beruf drin, aber mehr das Thema Projektmanagement eigentlich in allen Bereichen.
Ja, und du wurdest ja für dein Engagement oder du oder ihr, wurdet ja auch schon ausgezeichnet. Was war das für ein Wettbewerb oder was war das für eine Auszeichnung?
Es gab verschiedene Auszeichnungen, vor allen Dingen im Bereich Engagement. Also einmal von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt als DSEE-Gewinner waren wir einer von 50 Projekten unserer Verein, die halt in besonderer Art und Weise mit Engagierten arbeiten. Und dann ich als Person, beziehungsweise das ist ja auch immer auf ein Projekt dann bezogen, als Engagementbotschafter von dem deutschlandweiten Bündnis dafür. Genau.
Ja, Glückwunsch dazu, würde ich sagen. Ja,
danke.
Ihr habt ja auch noch andere Maßnahmen, die ihr anbietet. Unter anderem auch Lernangebote, wenn ich es richtig verstanden habe. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, bei uns natürlich alles irgendwie mit Robotik verknüpft. Wir haben eine Lerneinheit entwickelt, Robotertechnik kennenlernen, nennt sich die. Und damit kann man ja eine Unterrichtsreihe, ich sage jetzt mal, wenn man in zum ersten Mal mit Robotik startet, kann man die ganz gut nutzen, um in einem Halbjahr mal die verschiedenen Themen rund um, was ist ein Roboter, was sind Sensoren, ist aktuell in dem Beispiel mit Lego-Robotern dann, wie man das dann konkret nutzen kann, aber das kann man auch sicherlich auf andere Anwendungsfälle dann übertragen. Und ja, genau, das ist eine Lerneinheit und die nutzen wir dann manchmal, wenn wir solche Förderprojekte, Ausstattungsprojekte machen in einzelnen Regionen und schulen dann die Lehrkräfte damit, damit sie dann später auch bei Wettbewerben mitmachen können.
Ja, so ein bisschen Teach-the-Teacher-Prinzip, damit die dann auch wissen, wie genau. Können sie es weitervermitteln.
Ja, genau. Also wir versuchen halt, mehr Materialien bereitzustellen, damit es einfacher wird, einzusteigen. Weil ich meine, Robotik ist jetzt nichts, was irgendwer studiert hat, der in den Schulen dort ist und mit den Kindern und Jugendlichen das macht, sondern wir müssen ja irgendwie was an die Hand geben.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Jetzt bist du bei MINT-Blogging, dem Podcast, Teil vom MINT Campus. Welche Wünsche hast du persönlich an den MINT Campus? Welche Lernangebote oder Einheiten würdest du dir wünschen?
Also es ist ja auch die Frage, ob man vielleicht gemeinsam was entwickeln kann. Mhm. Wir haben gerade in diesem Bereich, was ich gerade schon gesagt habe, dass Lehrkräfte erstmal verstehen, was für Robotermaterialien gibt es, wie kann ich die einsetzen. Vielleicht kann man da in die Richtung was machen, weil das würde, glaube ich, sehr viel weiterhelfen. Wir brauchen in diesem Bereich einfach mehr Mentoren, die verstehen, wie man diese Kompetenzen an Kinder und Jugendliche vermittelt. Ja. Und was ich auch spannend fände, ist halt diese Brücke zu schlagen von MINT zu Entrepreneurship. Also es kommt so ein bisschen zu meiner Podcast-Empfehlung eben, aber halt auch zu überlegen, wie kann man Sachen daraus machen. Auch das spiegelt sich ein bisschen bei unserem Wettbewerb manchmal wieder. Aber ich finde, das ist dann halt auch das Interessante. Wie kann man MINT-Kompetenzen nutzen, um daraus vielleicht eine Startup-Idee zu machen? Und das könnte auch noch interessant sein.
Super spannend. Es gibt ja auch diese Startup-Teams, mit denen es ja auch oft Zusammenarbeit im MINT-Bildungsbereich, weil da ganz häufig Startups dabei sind, die einen MINT-Schwerpunkt haben oder Aspekte von. Ja, sehr cool. Ihr habt eine große Community, eine große Fanbase, viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, die vielleicht auch andere MINT-Bildungssachen machen. Was für Bedarfe glaubst du oder welche bekommst du da gespiegelt? Was brauchen die vielleicht noch als Lernangebot oder Fortbildungsmöglichkeiten?
Jetzt konkret bezogen auf unseren Wettbewerb oder
allgemein? Ganz allgemein.
Also vielleicht, was es bedeutet, mit Kindern und Jugendlichen ganz konkret zu arbeiten. Weil manchmal hat man ja schon Situationen auch bei Veranstaltungen, wie man da mit denen umgeht. Weil man ist da ja schon, also wir sind ja keine Betreuer in dem Sinne, es sind immer Erwachsene als Coaches oder so dabei bei uns. Aber wie man allgemein mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und worauf man dann achten sollte, ist, glaube ich, eine wichtige Thematik.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Grundlage, die am Ende da sein muss, egal welches von den MINT-Themen ich jetzt am Ende mache.
Ja, und die haben die Leute ja vielleicht nicht. Wenn sie irgendwie aus ganz anderen Kontexten kommen, aus Unternehmen kommen und sich einfach engagieren wollen, dann ist das ja vielleicht erstmal eine fremde Welt und sie machen das, weil sie das Thema MINT oder Informatik interessant finden, aber haben nicht im ersten Moment dann den Gedanken, wie gehe ich auch gut mit den Kindern und Jugendlichen um.
Ja, super spannend, mit dir geredet zu haben, auch gerade weil du selber durch MINT-Bildungsangebote begeistert wurdest für MINT und das dann heute sogar weitergibst.
Ja.
Bestes Role Model kann man, glaube ich, besseres kann man gar nicht haben. Vielen Dank für deine Zeit und allen da draußen eine MINT-tastische Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.